ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Ein Frieden ist es noch lange nicht, schon gar kein dauerhafter, wie ihn sich US-Präsident Donald Trump am Abend erneut gewünscht hat. Möglicherweise ist es ein weiterer ganz kleiner Schritt dorthin. In einer knappen Stunde soll für zunächst 10 Tage eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft treten. Heute gab es allerdings noch weitere Kämpfe. Israel ging mit Angriffen gegen die Hisbollah vor. Und am Litani-Fluss wurde die letzte noch intakte Brücke zerstört, die den Süden mit dem Nordlibanon verbunden hat. Stella Männer ist für uns in Beirut. Stella, ist schon spürbar, dass die Kämpfe nachlassen?
Nein, dem ist nicht so. Uns erreichen hier weiterhin Meldungen über Luftangriffe im Südlibanon. Die israelische Armee hat dort in den letzten Stunden unter anderem die Städte Tyros, Hasbaya, Majayun und Nabatieh bombardiert. Auch im Westen des Landes, in der BK-Ebene, halten die Luftangriffe weiterhin an. Das war aber auch zu erwarten, denn das ist genau das Muster, was wir schon im letzten Krieg 2024 gesehen haben. Auch damals hatte die israelische Armee in den Stunden vor Inkrafttreten der Waffenruhe ihre Bombardierung noch einmal massiv angehoben. Genau, und jetzt bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das in den nächsten Stunden entwickelt. Die Menschen hier in Beirut hoffen, dass zumindest die Hauptstadt verschont bleibt.
Mhm. Stella, die Waffenruhe soll auch die Hisbollah-Miliz umfassen, nur weil die ja gar nicht an den Verhandlungen beteiligt. Kann das also überhaupt was werden?
Bislang sprechen die meisten Aussagen dafür und es gibt erste positive Anzeichen. Hassan Fadlaya, ein Abgeordneter der Hisbollah-Partei, sagte, dass sich die Miliz an die Waffenruhe halten würde, solange, Zitat, auch diese alle Formen von Feindseligkeiten einstellen würde. Das heißt, erstmal positive Signale hier von Seiten der Hisbollah.
Vielen Dank, Stella Männer in Beirut. Und in Tel Aviv sprechen wir mit Kilian Neuwert über die angekündigte Waffenruhe. Kilian, Premierminister Netanyahu will seine Truppen im Süden des Libanon belassen. Hat Israel also überhaupt Interesse an dieser Waffenruhe?
Nun, zunächst einmal ist es das erklärte Interesse der israelischen Regierung, die Hisbollah als Bedrohung Israels auszuschalten. Und indem man die Truppen im Süden des Libanon belässt, die diesen ja besetzt haben, untermauert man diese Absicht noch einmal. Das muss auch verstanden werden als Signal an die israelische Bevölkerung, denn, und das wissen wir aus aktuellen Umfragen, eine Mehrheit der Israelis steht einer Waffenruhe mit der Hisbollah derzeit kritisch gegenüber. Warum? Das hat ganz konkrete Gründe. Die einen fürchten, die Hisbollah könne sich in so einer Phase regruppieren, sie könne wieder erstarken. Die anderen verweisen auf die Lage im Norden, wo israelische Kommunen laufend unter Beschuss der Hisbollah liegen. Wenn nun aber israelische Truppen im Südlibanon bleiben, dann verspricht sich die israelische Regierung davon nach eigenen Worten so eine Art Pufferzone. Hintergrund der Tatsache, dass Benjamin Netanyahu dieser Waffenruhe aber überhaupt zugestimmt hat, dürfte allein der Druck aus Washington gewesen sein.
Vielen Dank für die Einschätzung, Kilian Neuwert in Tel Aviv. Und damit nach Deutschland, wo die größte Fluggesellschaft Lufthansa gerade viel Wind macht. Und das nicht nur wegen der laufenden Streiks und Flugausfälle. Jetzt hat die Fluglinie mitgeteilt, den Betrieb ihrer Regionalfluggesellschaft Cityline ab Samstag komplett einzustellen. Früher als erwartet. Als Gründe werden steigende Kerosinpreise und Mehrbelastungen aus den Arbeitskämpfen angeführt. Die Lufthansa-Beschäftigten, die gestern noch gestreikt haben, könnten nun also zum Teil schon ihre Jobs los sein. Und das war es noch nicht zum Thema Flugverkehr. Nämlich außerdem hat die Internationale Energieagentur mitgeteilt, dass der Treibstoff Kerosin knapp werde. Europa habe noch Kerosin für etwa 6 Wochen. Janine Hilpmann.
Noch läuft die Betankung. Doch die Lage am Kerosinmarkt spitzt sich zu. 160 Flüge hat die niederländische Airline KLM heute gestrichen und reagiert damit auf die hohen Treibstoffpreise. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass Europa das Kerosin in 6 Wochen ausgehen könnte.
Die Europäische Union ist derzeit dabei, einen Notfallplan für Kerosin zu erstellen. Denn es geht nicht nur um die Preise und die Mengen von Kerosin, sondern auch um die Raffineriekapazitäten. Raffinerien, dort wird Öl zu Kerosin verarbeitet. Und wer da noch Mengen hat, ist natürlich im Vorteil. Das europaweit zu koordinieren, ist das, was die EU jetzt macht, damit Knappheiten und Ausfälle vermieden werden können.
Trotzdem könnten Flugtickets teurer werden. Die hohen Treibstoffkosten belasten auch die Lufthansa. Gestern noch Feierstimmung im Headquarter zum 100-jährigen Jubiläum. Heute verkündet die Airline überraschend das Aus der Lufthansa Cityline. Gründe dafür seien die gestiegenen Kerosinkosten und die Mehrbelastungen aus den Arbeitskämpfen. Seit Tagen wird bei der Lufthansa gestreikt. In einem internen Video-Statement wird das Ende der Cityline an die Belegschaft heute verkündet.
Der heutige Tag ist mit Sicherheit einer der schwersten in unserer bisherigen Zeit bei Lufthansa. Auch für mich persönlich. Wie ihr wisst, stellen die aktuellen Entwicklungen in der Welt die Lufthansa Group vor große Herausforderungen. Schon vor der aktuellen Krise befand sich der Teilkonzern in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Letztlich hat sich mit dem Krieg im Nahen Osten, aber auch die geopolitische Lage noch mal deutlich verschärft.
Eigentlich sollte ein Großteil der recht alten Kurzstreckenflotte in näherer Zukunft aus dem Programm genommen werden. Jetzt stehen die 27 Flugzeuge ab Samstag bereits still. Allein rund 800 Kabinenmitarbeitende sind laut der Gewerkschaft UFO ab sofort freigestellt.
Wir sind entsetzt und erschüttert. Also damit hat niemand von uns gerechnet, dass das Maß an Skrupellosigkeit, so muss man es ja wirklich nennen, dass das denkbar ist. Das ist der offene Krieg gegen die eigenen Leute. Klar ist das geplant. Es ist jetzt halt, man kann es jetzt halt schön begründen. Man kann jetzt sagen, nicht nur ist Kerosin so teuer, sondern das ist auch wegen der Gewerkschaften. Und eigentlich, glaube ich, jubiliert man, dass man einen Grund hat, schneller den Deckel zuzumachen, als man das eigentlich vorhatte.
Die Lufthansa selbst wollte sich heute nicht äußern. Den Beschäftigten will die Airline innerhalb des Konzerns andere Jobmöglichkeiten anbieten.
Aber man muss ganz klar feststellen, zu schlechteren Konditionen. Denn es wachsen die Teile, eine Discover, ein Ferienflieger zum Beispiel, Eurowings oder eben auch die neue Regionaltochter. Und bei allen dreien gilt, das sind schlechtere Konditionen, als sie bislang die Mitarbeitenden bei der Kernmarke gewohnt waren.
Für die Betroffenen sind das keine guten Aussichten. Die drastische Entscheidung der Lufthansa wird wohl die Tarifauseinandersetzungen weiter zuspitzen.
Tja, was die Preise angeht, kann man sagen, mobil sein wird zur kostspieligen Angelegenheit. Das gilt fürs Fliegen. Und auch Autofahrer sehen den gute Laune verderbenden Effekt beim Volltanken schon längst auf ihrer Tankrechnung. Und obwohl die Preise in den vergangenen Tagen leicht gesunken sind, kosten Benzin und Diesel trotzdem viel mehr als vor Beginn des Krieges im Iran. Die Bundesregierung will schnell helfen mit sogenannten Sofortmaßnahmen. Heute wurden der angepeilte Tankrabatt von 17 Cent pro Liter sowie die 1.000-Euro-Prämie für Angestellte im Bundestag diskutiert. Und vor allem wurde die Bundesregierung für ihre Pläne gewaltig kritisiert. Yannick Penz.
Besonders viele Notizen braucht der Bundeskanzler heute nicht, denn Friedrich Merz hört einfach mal zu. Gut eine Stunde lang diskutieren die Abgeordneten im Bundestag vor ihm emotional über den geplanten Tankrabatt. Eine sinnvolle Entlastung für Autofahrer, sagen Union und SPD.
Für Diesel und Benzin jeweils eine Entlastung von bis zu 17 Cent je Liter, was eine Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der Wirtschaft von 1,6 Milliarden Euro bedeutet. Ein wichtiger Schritt, um die Preissprünge bei Energiekosten zumindest teilweise zu kompensieren.
Schon jetzt ist klar, der Tankrabatt wird kein Dauerangebot. Die Bundesregierung will den Steuernachlass auf Benzin und Diesel zeitlich befristen, auf maximal 2 Monate.
Es ist keine volle Entlastung. Es ist nur eine Unterstützung. Wir können nicht gegen alle Risiken absichern.
Der AfD reicht das nicht. Sie fordert mehr.
Senken Sie nun endlich die Energiesteuer auf das europäische Mindestmaß ab. Beenden Sie die irre Geschäftsidee, bitte schön, Luft besteuern zu wollen. Schaffen Sie die CO2-Steuer ab.
Die Grünen sehen das anders. Einen Tankrabatt lehnen sie inzwischen ab, obwohl sie ihn vor 4 Jahren in der Ampel noch mit beschlossen hatten.
Was ist das für eine Schnapsidee? Ausgerechnet die Neuauflage des Tankrabatts, die schon von Christian Lindner krachend vor die Wand gefahren wurde. Ausgerechnet diese wollen sie jetzt wieder auflegen und fahren mit Vollgas noch einmal vor dieselbe Wand.
Statt Tankrabatt wollen die Grünen lieber ein Tempolimit auf Autobahnen oder, genau wie die Linke auch, eine Übergewinnsteuer.
Die Konzerne machen einfach weiter, wenn sie nichts dagegen tun. Die machen jeden Tag Dutzende Millionen an Übergewinn auf dem Rücken der Menschen, für die sie eigentlich Politik machen sollten. Hören Sie auf mit Ihrer Arbeitsverweigerung, machen Sie endlich Ihren verdammten Job und sorgen Sie dafür, dass das Leben bezahlbar wird.
Viel Kritik an den Plänen der Regierung, zu der der Kanzler heute einfach mal nichts sagt. Immerhin ein konkreter Zeitpunkt für den Tankrabatt ist nun gefunden. Noch im April sollen Bundestag und Bundesrat final zustimmen. Am 1. Mai könnte die Steuererleichterung dann gelten.
Es gibt diese Begriffe in politischen Debatten, da sind die Positionen schnell und eindeutig geklärt. Fracking gehört ganz sicher dazu. Auch bei uns wird jetzt wieder über diese Methode der Gasförderung diskutiert. Für die einen eine Lösung für sichere Energieversorgung, für die anderen Raubbau an der Natur. Konventionelles Fracking aus Sandstein gibt es in Deutschland seit Jahrzehnten. Umstritten und derzeit in Deutschland verboten ist das unkonventionelle Fracking, etwa aus Schiefergestein. Gefördert wird dabei Gas, das im unterirdischen Gestein festsitzt. Durch Bohrungen wird ein Gemisch aus Sand, Wasser und Chemikalien in den Boden gepresst. Der hohe Druck führt dort zu Rissen. Das Gas wird freigesetzt und kann an die Oberfläche gepumpt werden. Über die unterschiedlichen Positionen beim Fracking, gerade dort, wo schon jetzt Gas gefördert wird, Peter Becker.
Im Landkreis Verden bringen Mitarbeiter von ExxonMobil ein neues Förderrohr in ein bereits vorhandenes Bohrloch ein. Die Wiederinbetriebnahme ermöglicht den Gasfluss. Das verbotene Fracking aus unkonventionellen Lagerstätten wie Schiefergas, das jetzt wieder diskutiert wird, kann hier nicht angewendet werden. Die örtlichen Grünen und eine Bürgerinitiative fürchten allerdings, durch die Wiederinbetriebnahme könnte das Trinkwasser in der Region gefährdet werden.
Gleich hier in der Nähe befindet sich auch das Naturschutzgebiet Verdener Moor, keine 300 Meter entfernt. Aber hier ist es besonders prekär, weil im Wasserschutzgebiet nach Erdgas gefördert werden soll. Und es ist eigentlich auch ein absolutes No-Go, im Wasserschutzgebiet überhaupt nach Erdgas zu fördern.
Derzeit importiert Deutschland sehr viel Erdgas, vor allem Fracking-Gas aus den USA. Das muss zum Transport runtergekühlt und verflüssigt werden. Flüssigerdgas, LNG, ist am Ende wohl deutlich klimaschädlicher, als es Fracking-Gas aus Deutschland wäre. Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie hält auch unkonventionelles Fracking für durchaus vertretbar. Inzwischen seien neue, weniger umweltbelastende Verfahren möglich.
Auch da hat sich in den letzten 10 Jahren, in der Welt wird ja massiv Schiefergas gefördert, eine Menge entwickelt. All diese Themen gehören unserer Ansicht nach jetzt auf den Tisch einer faktenbasierten Analyse, die dann dazu kommt, wollen wir das hier in Deutschland machen oder nicht.
Laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe lagert unter Deutschland viel Schiefergas. Das meiste unter Niedersachsen. Schätzungen zufolge könnte Deutschland bis zu 20 Jahre mit diesem Gas versorgt werden. Dennoch will auch die CDU Niedersachsen derzeit nicht, dass unkonventionell gefrackt wird und geht damit in Opposition zu Parteifreunden im Bund.
Finde ich auch nicht unberechtigt, dass man die Themen diskutiert und vielleicht da Fracking als einen Weg ansieht. Aber nichtsdestotrotz können wir ja auch als Niedersachsen sagen, wir sehen es eben differenzierter, weil wir als Bundesland dann auch davon betroffen wären, in Bayern möglicherweise nicht.
Doch selbst wenn die Politik sich klar für eine Förderung der Erdgasvorkommen unter Niedersachsen entscheiden würde, fehlten nach jahrelangem Fracking-Verbot die Fachkräfte und auch manche Expertise, warnt das Landesamt für Bergbau.
Im Grunde genommen ist da wirklich gar nicht so die Grundlage momentan für vorhanden, dass die Industrie von heute auf morgen irgendwo bereit wäre, überhaupt sowas umzusetzen, wenn denn der Gesetzgeber auf die Idee käme zu sagen, ja, wir wollen das eventuell doch ermöglichen.
Auch wenn hier an der Bohrstelle Hamwide Z2 Fracking gar nicht möglich ist, Grüne und die Bürgerinitiative wappnen sich für ihren Protest. Sie lehnen die Förderung grundsätzlich ab.
Ist die Förderung nach unkonventionellem Fracking eine gute Idee zur richtigen Zeit? Dazu die Meinung von Helmut Eickhoff vom Norddeutschen Rundfunk.
Jetzt unkonventionelles Fracking ins Spiel zu bringen, ist für mich ein politischer Fehler. Das Thema findet in der Bevölkerung wenig Akzeptanz und in der Politik keine Mehrheiten. In der Energiekrise wieder Fracking diskutieren zu wollen, mag nachvollziehbar sein. Aber Gas aus unkonventionellem Fracking ist gar nicht so schnell verfügbar und könnte deshalb auch nicht schnell helfen. Gesetze müssten geändert werden. Denn diese Art von Fracking ist momentan schlicht verboten. Außer der CDU steht auf Bundesebene nur die AfD dem Thema offen gegenüber. Mit welchen Mehrheiten also sollten die notwendigen Gesetze geändert werden? Übrigens, in Niedersachsen lehnt selbst die CDU diese Idee ab. Und wenn sich in einigen Jahren doch etwas tun sollte und gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, dann stehen die Unternehmen noch lange nicht mit fertigen Bohrtürmen da und könnten sofort loslegen. Es müsste erkundet werden, ob und wo es sich lohnt, nach Gas zu bohren. Es würde Prüfverfahren geben, Genehmigungen müssten erteilt werden, Umweltverbände würden klagen. Bevor das erste Gas per unkonventionellem Fracking gefördert wird, würden Jahre vergehen. Und nach hinten gibt es dann die große Bremse. Denn 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Das Thema Fracking jetzt wieder aufzumachen, ist nicht richtig. Fossile Energien wie Erdgas sind endlich und treiben die Erderwärmung voran, ganz im Gegensatz zu den Erneuerbaren. Deutschland muss diesen steinigen Weg weitergehen und Windkraft und Solarenergie weiter vorantreiben und die Stromnetze und Speicher ausbauen. Das ist die Zukunft. Unkonventionelles Fracking ist es nicht.
Die Meinung von Helmut Eickhoff. Die kubanische Revolution 1959 hat ihn zum Staatsfeind gemacht für die USA. Dort wurde die Herrschaft von Fidel Castro als gewaltige Bedrohung gesehen, mitten im eigenen karibischen Hinterhof. Kuba nicht den Kommunisten zu überlassen, das war auch für Präsident Kennedy ausdrücklich erklärtes Ziel. Und so sollte hier in der Schweinebucht eigentlich der Sturz Castros beginnen. Als etwa 1400 Exilkubaner hier landeten, die mit Hilfe der CIA einen Aufstand gegen Castro anzetteln sollten. Doch der Plan scheiterte. Und viele der Kämpfer wurden gefangen genommen. Fast zwei Jahre später kamen sie erst zurück in die USA, wo viele von ihnen noch immer leben, vor allem in Florida. Gudrun Engel hat einige der Veteranen der Schweinebucht-Invasion getroffen und über die Ereignisse vor genau 65 Jahren gesprochen.
Es ist der letzte Feinschliff, die Enthüllung der Gedenkwand. Rafael Gutierrez und Carlos Acosta ehren hier ihre gefallenen Kameraden in einem neuen Museum. Der Stolz auf und die Trauer um sie, das muss weitergehen. Sie alle haben ihr Leben vor 65 Jahren auf Kuba verloren, bei der Invasion in der Schweinebucht. Brigade 2506. 1400 Exilkubaner wie Rafael Gutierrez und Carlos Acosta, die ihr Vaterland vor dem Kommunismus bewahren wollten. Aus Kuba haben wir immer schlimmere Nachrichten bekommen, was dort passierte. Wir wussten, wir müssen etwas unternehmen. Wir mussten dorthin, weil wir Kuba nicht verlieren wollten, nicht an den Kommunismus. Die CIA, der US-Geheimdienst, hatte die jungen Männer, alle kubanische Staatsbürger, angeworben und in geheimen Vorbereitungscamps in Guatemala geschult, sie mit Waffen ausgestattet. Guatemala und Nicaragua waren die einzigen Länder, die der CIA gestattet hatten, uns auszubilden. Es sollte nicht so aussehen, als ob die Vereinigten Staaten irgendwas damit zu tun hätten. Die Mission damals: landen in der Bahia de Cochinos, der Schweinebucht. Die Bevölkerung Kubas zur Revolution anstacheln und das Regime Fidel Castros stürzen. Doch der Plan scheitert. Das kubanische Militär erwartet die Invasion. Nach drei Tagen Feuergefecht müssen die Männer erkennen, dass US-Präsident Kennedy nicht wie versprochen Verstärkung schicken wird. Wir hatten drei Tage nichts gegessen und waren wie ausgetrocknet. Dann haben sie uns festgenommen. 1179 Soldaten geraten in Gefangenschaft. Fast zwei lange Jahre. Dann kaufen die USA die Männer frei. Für 53 Millionen Dollar Entwicklungshilfe. Was bis heute schwer auf mir lastet, ist, dass wir damals verloren haben. Darüber sind wir bis heute nicht hinweggekommen. Wir haben noch eine Rechnung offen. Denn Kuba nähert sich in der Folge der Sowjetunion immer weiter an. Castro festigt seine Macht und erklärt die Insel zum sozialistischen Staat. Das neue Museum in Miami zeigt, das Verhältnis zu den nur 145 Kilometer entfernten USA verschlechtert sich massiv. Bis heute. Und wieder stellt ein US-Präsident Besitzansprüche. Kuba kommt als nächstes. Kuba ist ein gescheiterter Staat und der nächste auf unserer Liste. In Florida leben heute etwa 1,6 Millionen Menschen mit kubanischen Wurzeln. Und die meisten hier hoffen, dass Trump bald die Herrschaft des Castro-Clans beendet. Auch die Veteranen von einst. Allerdings... Wir haben für ein freies und eigenständiges Kuba gekämpft, nicht für einen amerikanischen Staat oder ein Protektorat. Morgen zum Jahrestag der Invasion öffnet das neue Museum, ein Symbol für die Spannungen des Kalten Krieges und Zeugnis der Lebensgeschichte vieler Veteranen.
Und zur aktuellen Situation in Kuba, unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse. Marie-Christine, wie muss man sich im Moment das Leben der Kubaner vorstellen? So gut wie abgeschnitten von Öllieferungen, immer wieder ohne Strom, mit insgesamt ja großen Versorgungsengpässen.
Ja, die Lage auf Kuba ist dramatisch. Das erzählen uns unsere Kontakte vor Ort. Seit Trumps Ölembargo im Februar kommt ja kaum noch Öl ins Land. Im März durfte mal ein russischer Tanker mit 100.000 Tonnen anlegen, aber das reicht eben nur kurz und so bricht vieles zusammen. Also die Stromversorgung, du hast es schon gesagt, oft fällt landesweit der Strom aus, teils 24 Stunden lang. Transport ist extrem schwierig, Medikamente sind knapp, Lebensmittelpreise explodieren förmlich und ganz schlimm für Kuba, der Tourismus ist zusammengebrochen, weil es eben kein Kerosin gibt. Fluglinien streichen ihre Verbindungen zusammen, ja, oder stellen die Flüge nach Havanna ganz ein, zuletzt Iberia. Und das trifft die Menschen eben sehr hart. Also sie sind mit Überleben beschäftigt und ein Stück weit in einer ausweglosen Situation. Denn sie wissen, protestieren bringt nichts, denn dann drohen ihnen Festnahmen und Repressionen.
Wie könnte es weitergehen? Donald Trump hat Kuba ja schon länger im Visier und droht vorbeizuschauen, wenn die USA mit dem Iran fertig seien. Heißt es.
Ja, es gibt immer mal wieder Berichte, zuletzt von USA Today, dass Trump an eine Militäraktion denkt oder diese erwägt, aber Experten halten das für eine Drohkulisse. Also Trump wolle Druck machen auf Kuba. Eine Invasion, sagen Experten, berge doch sehr viele Risiken. Aber andererseits kann man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass Trump sich mit kleineren Reformen zufrieden gibt. Denn er will ja dieses Symbol Kuba, also das kommunistische Projekt, vor seiner Haustür schleifen. Und dafür müsste eigentlich das Regime weichen. Nur wie, ist völlig unklar. Also die Kubaner hoffen auf eine friedliche Lösung. Eine Lösung wie in Venezuela, dass man den Präsidenten austauscht, sagen Experten, sei unwahrscheinlich, dann würde ein anderer Kader nachrücken. Also was dann? Es gibt derzeit Gespräche zwischen den Regierungen, das haben beide Seiten bestätigt. Der Neffe von Fidel Castro soll dabei eine wichtige Rolle spielen, aber letztendlich ist das für uns eine Blackbox, also wir schauen da nicht rein. Was wir sehen, ist sanfte Bewegung, also die kubanische Regierung hat angefangen, 2000 Gefangene freizulassen. Künftig sollen Exilkubaner auf der Insel investieren dürfen. Das kann man als vorsichtige Öffnung interpretieren, aber wir wissen nicht, wohin das führt. Es kann auch sein, ja, dass Trump einfach ein Massenelend in Kuba für einen langen Zeitraum in Kauf nimmt.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Marie-Christine Böse in Mexico City. Dankeschön. So, und wir kommen zu weiteren Nachrichten dieses Donnerstags. Und die hat Susanne.
Es ist ein Wunschprojekt der Bundesregierung, günstigerer Strom für Unternehmen mit Hilfe von staatlichen Zuschüssen. Die EU-Kommission hat Regierungspläne für einen Industriestrompreis jetzt genehmigt. Die Hilfen sollen bis Ende 2028 laufen und ein Gesamtvolumen von 3,8 Milliarden Euro haben. Bundeswirtschaftsministerin Reiche sprach von einem Signal für mehr Wettbewerbsfähigkeit für den Industriestandort Deutschland. Rund 9.500 Unternehmen in besonders energieintensiven Branchen könnten davon profitieren. Der Paritätische Gesamtverband warnt vor Kürzungen für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen. Anlass ist ein internes Arbeitspapier von Bund, Ländern und Kommunalverbänden mit mehr als 70 Kürzungsvorschlägen. Das Sparvolumen liegt demnach bei mindestens 8,6 Milliarden Euro pro Jahr. Die Vorschläge würden laut Verband radikale Kürzungen bei sozialen Unterstützungsleistungen bedeuten, etwa bei der Betreuung behinderter Kinder in der Schule. Russland hat die Ukraine heute erneut massiv angegriffen. Mindestens 17 Menschen wurden getötet, so viele wie an keinem anderen Tag im Jahr. Zerstörungen gibt es unter anderem in Kiew und Dnipro. Nach ukrainischen Angaben sind Wohnhäuser, eine Tankstelle und ein Einkaufszentrum getroffen worden. Die Ukraine griff ihrerseits die russische Hafenstadt Tuapse mit Drohnen an. Dabei gab es nach Angaben des örtlichen Gouverneurs 2 Tote. Seit Beginn des Iran-Krieges ist die Straße von Hormus für Öl- und Gastanker weitgehend blockiert. Bundeskanzler Merz ist nun offenbar bereit für eine deutsche Militärmission zur Sicherung der Meerenge nach einem Ende der Kämpfe. Die Bundeswehr soll dann bei der Minenräumung und der Luftaufklärung helfen. Aus Regierungskreisen heißt es, Merz wolle das morgen bei einem Spitzentreffen mit mehreren westlichen Ländern in Paris anbieten. Der SC Freiburg steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale der Europa League. Die Freiburger gewannen das Rückspiel bei Celta Vigo mit 3:1. Auch das Hinspiel hatten die Breisgauer schon mit 3:0 gewonnen.
Freiburgs Trainer Julian Schuster hatte seine Mannschaft bestens eingestellt. Der Sportclub in Rot begann sehr diszipliniert und eiskalt in Sachen Chancenverwertung. 33. Spielminute, Matanovic mit diesem Traumtor zur Freiburger Führung, das kurz per Videobeweis überprüft, dann jedoch zu Recht gegeben wurde. Nur 6 Minuten später, der SC Freiburg weiter im Vorwärtsgang, Suzuki mit dem 2:0. Die gut 1200 mitgereisten SC-Fans hatten ihren Spaß. In der zweiten Halbzeit brauchte der Sportclub nur 5 Minuten, um nachzulegen. Celta Vigo wirkte überfordert, Suzuki mit Überblick zum 3:0. Unmittelbar vor dem Ende gelang Celta Vigo noch der Ehrentreffer durch Svedberg zum 1:3 Endstand. Der SC Freiburg siegt am Ende hochverdient und zieht erstmals in seiner Vereinsgeschichte in ein europäisches Halbfinale ein.
Eine Frau auf dem Fußballplatz als Trainerin einer Männer-Bundesliga-Mannschaft. Da könnte man sagen, na und? Dass Marie-Louise Ether nun den Erstligisten Union Berlin trainiert, gilt als Besonderheit, weil sie europaweit die erste ist und weil sie nach ihrem Start Hass und Hetze erfahren hat, das einem übel werden kann. Dazu kamen sexistische Angriffe. Ether muss damit umgehen, die Rolle der Pionierin übernehmen und natürlich ihren Job machen. Dieses Wochenende feiert sie Premiere auf der Trainerbank. Suzette Kleine.
Zum ersten Mal tritt Marie-Louise Ether heute in ihrer neuen Funktion vor die Presse. So groß war das Interesse hier bei einem Trainerinnenwechsel selten. Unzählige Glückwünsche und positive Reaktionen gab es dazu im Internet.
Ich habe in meiner Zeit bisher, gerade was das Thema angeht, sehr positive Erfahrungen gemacht. Klar gibt es immer mal den einen oder anderen Spruch, aber ich glaube, das gehört auch dazu.
Und so gab es online auch dieses Mal wieder Sprüche zu Ether, einer Frau im männerdominierten Fußball. Schöne PR-Aktion, linksgrün versüffter Vogue-Verein. Was für ein Tritt in die Eier. Offensichtlich traut man einer Frau mehr zu als Baumgart. Oder hat der Hotte was mit der Wundertrainerin? Der erste FC Union stellt sich vor seine neue Trainerin und gegen den Sexismus. Er reagiert auf Social Media mit deutlichen Worten. Wie gern ich dir gerade in die Eier treten möchte.
Auf einen groben Klotz gehört manchmal zumindest auch ein grober Keil. Das soll nicht heißen, dass man immer mit gleicher Münze zurückzahlen sollte. Aber manchmal ist es, glaube ich, wichtig, Menschen auch zu spiegeln, was sie da eigentlich tatsächlich von sich gegeben haben.
Als junge Spielerin feierte Ether bereits mit Turbine Potsdam große Erfolge, wurde 3-mal deutsche Meisterin. 2023 arbeitete sie erstmals als Co-Trainerin in Bundesliga und Champions League. Ab Sommer, so der bisherige Plan, wird sie Trainerin der Union Frauenmannschaft. Jetzt aber übernimmt sie für die letzten 5 Spieltage der laufenden Saison die Männermannschaft des Erstligavereins. Eine Entscheidung, die auch in anderen Vereinen für Zuspruch sorgt.
In the end it's something special.
Es ist schon etwas Besonderes. Es öffnet viele Möglichkeiten für Mädchen, die gerade Fußball spielen und sich jetzt denken, ich kann überall coachen. Ich kann hier wirklich Karriere im Fußball machen und erfolgreich sein. So wie ich es gerade auch im Fernsehen sehe. Ich glaube, diese Geschichten sind sehr wichtig. Die erste Frage auf der Pressekonferenz kommt dann von einer Journalistin. Und sie macht direkt klar, was eigentlich der Fokus ist.
Weil Frauen im Fußball für mich normal sind, stelle ich jetzt einfach schon mal direkt überraschenderweise wahrscheinlich für viele eine Frage zum Gegner am Samstag, der VfL Wolfsburg kommt.
Es geht eben auch darum, erstmal Stabilität zu bekommen im Spiel. Und dann haben wir den Jungs schon auch ein paar Möglichkeiten mit an die Hand zu geben, wie wir dann dieses Spiel natürlich auch bestmöglich gewinnen wollen.
Für Marie-Louise Ether geht es um die Leistung und um nichts anderes.
Tja, wenn es um Fußball geht, heißt es oft, es gibt 80 Millionen Bundestrainer, jeder ist ein Experte und meint zu wissen, was richtig ist. Ähnlich erscheint gerade die Diskussion um den Wal, der vor rund 2,5 Wochen in der Bucht von Pöhl gestrandet ist. Der Buckelwal, der mittlerweile den Namen Timmy trägt, bewegt die Nation. Besonders in den sozialen Medien, wo die Gefühle hochkochen und wissenschaftliche Einschätzungen kaum noch eine Chance haben. Fans von Timmy reisen auf die Insel, springen sogar ins Wasser, um zum Tier zu gelangen und es vor dem Tod zu bewahren. Nun versucht eine Privatinitiative, den Wal zu retten. Mike Oliver Voigt.
Seit 17 Tagen liegt der Buckelwal jetzt schon im seichten Wasser in einer Bucht der Insel Pöhl, rund einen halben Meter tief in den Schlick eingesunken. Die gestern überraschend beschlossene neue Rettungsaktion soll folgendermaßen ablaufen. Erst spülen Taucher Schlick unter dem Wal weg, schieben dann Luftkissen unter das Tier, mit denen der Meeressäuger angehoben wird. Dann wird eine Plane unter den Wal gezogen, die an Schwimmkörpern befestigt wird. Und mit dieser Konstruktion soll der Wal bis zum Atlantik gezogen werden. Die Erfolgsaussichten sind ungewiss, so etwas wurde noch nie gemacht. Bei den Zuschauern hier überwiegt die Hoffnung.
Wir sind alle happy, dass da jetzt endlich was passiert, dass es vorangeht.
Wo die Nachricht gestern kam, war ich zu Hause und habe richtig geweint vor Freude, weil der Druck abgefallen ist.
Wir haben die Hoffnung nie aufgegeben. Wir haben ihn frei vor Augen gehabt. Wir haben ihn ja auch hier erlebt, wie kraftvoll er tatsächlich zwischendurch auch immer wieder ist.
Experten waren sich eigentlich einig, dass der Wal nicht zu retten ist. Sie sehen die privat finanzierte Rettungsaktion weiterhin skeptisch.
Die Überlebenschancen des Wals sind genauso bzw. schlechter wie vor 2 Wochen, als wir gesagt haben, wir geben diesem Wal die Ruhe, die er letztendlich braucht. Ich habe in der ganzen Zeit, wo ich da war, nicht sehen können, dass er gefressen hat. Das heißt, dieses Tier ist extrem geschwächt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich sein Zustand durch diesen Rettungsversuch noch verbessern wird.
Am Vormittag haben sich Taucher dem Wal genähert, um seine Reaktionen zu prüfen und den Untergrund zu untersuchen. Im Hafen von Kirchdorf auf Pöhl trifft der Wal schweres Gerät an. Viel Trubel auf der Insel, der auch gerne wieder nachlassen darf, finden einige Insulaner.
Die Touristen, die sowieso herkommen, die waren auch genervt von der Sache, weil die werden hier beleidigt. Von den Aktivisten als Fischfresser und den Rest darf ich gar nicht sagen, was die gesagt haben.
Währenddessen sind schon die ersten Pontons im Wasser, mit denen später der Wal transportiert werden soll. Morgen früh soll dann die Aktion starten.
Wo man aufpassen muss, der Wal liegt ja nur schon 14 Tage hier auf seinem Bauch. Ne, da wird natürlich dann auch empfindlich nachher und wenn... Ja, irgendwelche Seile, die wir ja nachher dann einspülen oder unterspülen. Ne, da versuchen wir natürlich dann auch, das alles so behutsam wie möglich zu machen.
Wenn alles glatt läuft, sollte der Buckelwal dann also schon morgen nicht mehr hier in der Bucht liegen, sondern zwischen den Pontons treiben und fertig sein für die Reise in den Atlantik.
Wir reisen in Gedanken schon Richtung Wochenende, Claudia. Und mit dem Blick aufs Wetter, was erwartet uns denn?
Naja, klar, wir warten doch alle auf Sonne und die Temperaturen sind schon sehr hoch im Moment. Bleiben es auch erstmal, zumindest bis Samstag. Ja, es wird viel Sonne geben. Bereits der morgige Tag bringt viel Sonnenschein. Für die meisten mehr als 6 Stunden, im äußersten Süden 9 bis 12. Von Nordwesten kommen so ein paar dichtere Wolken, da sind es aber auch 3 bis 6 Stunden. Dazu 19 bis 24 Grad, das heißt im Norden kühler als im Südwesten. Daran ändert sich am Samstag nichts, auch an den Temperaturen nicht. Allerdings wird sich die Sonnenstundenzahl dann etwas verschieben. Also im Nordwesten immer noch dichte Wolken, da kommt immer wieder Nachschub von Tiefdruckgebieten. Über der Südosthälfte aber 6 bis 9, im äußersten Osten und Süden sogar bis zu 12 Stunden. Sonne. Und Sonntag wird es dann etwas trüber, aber der Westen bekommt etwas mehr Sonne, dafür nach Osten hin kaum Sonnenschein, 13 Grad, 19 Grad noch im Süden. Das wird trotz allem ein Wochenende, das sich sehr frühlingshaft anfühlen wird. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit ein paar letzten Schauern zu tun. Die ziehen weiter nach Osten und dann morgen auch ab. Dahinter örtlich Nebel, es lockert aber auch auf, bevor morgen im Tagesverlauf von Nordwesten her wieder ein paar dichtere Wolken mit einzelnen Schauern kommen, vor allen Dingen so zwischen Weser und der Oberpfalz. Nach Nordwesten hin lockert es dann auf. Es kommen aber immer wieder neue Wolkenfelder. Die Wolken eben, die das Tief schon mal voranschickt, das dann Samstag, Sonntag zu uns reinzieht. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 10 bis 2 Grad, 0 Grad über sandigem Boden und da, wo die Luft recht trocken ist, wo es sich also besonders stark auskühlen kann. Morgen Nachmittag recht einheitliche Höchstwerte. Die liegen an den Küsten bei 15, 17 Grad im äußersten Norden. Sonst sind es verbreitet 19 bis 24 Grad. Und die nächsten Tage bringen dann am Samstag erstmal einen sehr sonnigen Start, bevor aus Nordwesten dichte und kompakte Wolkenfelder hereinziehen. Die bringen erste Schauer und auch Gewitter, vorher nochmal bis 24 Grad. Sonntag ist es dann eher wechselhaft mit zum Teil auch mal kräftigen Regengüssen.
Ganz schön viel dabei. Dankeschön, Claudia. Danke. Das waren für heute unsere Tagesthemen. Nach uns gibt es jetzt den satirischen Blick auf die Dinge bei Extra 3.
Ja, und anschließend folgt hier im Ersten die Caroline Kebekus Show.
Und morgen sind wir dann wieder für Sie da. Wir würden uns freuen, wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.